What's up?
What an attack by Mathieu van der Poel! Plus de 2 km de l'arrivée! Sans dividi da spenden! Mark Cavendish matches first! Tadej the Tornado wins the Tour de France!
Are you a little cannibal?
Nah, a little cannibal, come on.
Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France.
Tränen bei der Teampräsentation, Tränen nach dem Zeitfahren. Die Tour de France ging los in Kopenhagen mit einem Einzelzeitfahren. Und wie wir es schon angekündigt haben, wollen wir dieses Jahr ein bisschen anderes Format ausprobieren. Mit mehr Gästen dieses Jahr im Tourfunk. Gibt trotzdem natürlich jeden Tag eine neue Folge. Was aber gar nicht so neu ist, ist unser heutiger Gast Simon. Der war nämlich schon die letzten Jahre auch dabei und hat uns immer wieder aus der Patsche geholfen, wenn wir selbst nicht so viel Zeit hatten. Hallo Simon.
Grüß dich und natürlich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
So, erste Etappe ging los, alle waren heiß. Filippo Ganna, der absolute Favorit, an zwei wahrscheinlich Wort von Art gesetzt, hat am Ende aber nicht gewonnen, lag es am Regen. Wir werden es hier debattieren, ob es daran lag. Aber wie hast du das Zeitfahren gesehen? Was hast du mitgenommen?
Also erstmal habe ich natürlich endlich mal diese Vorfreude irgendwie kanalisieren können, die ihr und vor allem auch Florian Nass bei mir ausgelöst hat. Also ich bin sehr, sehr glücklich, dass es endlich losgegangen ist. Ansonsten stand natürlich das ganze Zeitfahren irgendwie auch ein bisschen unter dem Eindruck des schon sehr starken Regens, würde ich sagen.
Ja, war auf jeden Fall so, es hat geregnet, vor allem in der ersten Gruppe. Die meisten Favoriten sind am Anfang gestartet, sieht man ja gar nicht so häufig, dass die Favoriten zu Beginn schon starten. Normal sieht man die alle am Ende, aber die hatten alle ein bisschen gehofft, im Regen aus dem Weg zu gehen. Kam dann genau andersrum, so muss man es am Ende sagen, am Ende wurde es besser. Aber du hast es schon gesagt, die Atmosphäre war natürlich unglaublich. Schon bei der Teampräsentation hat man es gesehen, Jonas Vingegaard, der dänische Favorit, also allen Dänen wurde unglaublich zugejubelt, aber Jonas Vingegaard da ganz besonders, der konnte seine Tränen kaum zurückhalten. Und ich glaube auch heute, wenn man so an den Streckenrand geschaut hat, ist ja unglaublich. Also ich glaube, es gab keinen Zentimeter am Gatter, wo kein Däne stand und den Fahrern zugejubelt hat.
Ja, das war schon Wahnsinn. Also ich habe auch noch kurz Hanka Kupfernagel gesehen bei Michael Antwerpen in der ARD, die auch gesagt hat, wie hat sie es genannt, zurückhaltende Euphorie, weil sie gesagt hat, wenn die Dänen vorbeigefahren sind, dann war immer richtig was los und dazwischen war so sehr angenehm, aber trotzdem sehr, sehr gute Stimmung. Das fand ich ein schönes Bild.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ja, ich fand es auch krass, also allein schon die Menschenmassen zu sehen. Es hat natürlich sehr stark erinnert, ein bisschen auch an Düsseldorf, damals den Start in Deutschland. Da war ja auch ein Zeitfahren zu Beginn, auch Regen und auch so viele Leute, die sich das angeschaut haben. Damals haben wir noch ein paar mehr Stürze gesehen, auch im Gesamtklassement als heute. Also es hat sich heute dann, glaube ich, tatsächlich ein bisschen in Grenzen gehalten bei den Stürzen, oder?
Zum Glück. Also das hatte ich, da hatte ich wirklich Befürchtungen, dass es gerade, wie du schon gesagt hast, ja durch den Regen am Anfang, der schon sehr stark war. Und das hätte mich wirklich sehr geärgert, wenn da einer der Favoriten schon gestürzt wäre. Was zum Glück nicht passiert ist, da bin ich wirklich froh, auch jetzt für die nächsten 3 Wochen.
Also einen, den es ein bisschen schlimmer erwischt hat von den Gesamtklassementfahrern oder der einzige von den richtig Favoriten aufs Gesamtklassement war Ben O'Connor. Der hat auch die meiste Zeit verloren von den Gesamtklassementfahrern. Das ist natürlich bitter. Er ist jetzt schon 50 Sekunden hinter Tadej Pogacar, der von den Gesamtklassementfahrern am besten abgeschnitten hat. Aber wir sprechen jetzt hier irgendwie schon 3 Minuten, haben den Sieger noch nicht mal erwähnt. Ja. Yves Lampaert hat gewonnen, der Belgier vor Wout van Aert am Ende. Sehr, sehr überraschend, oder?
Ja, absolut. Dass ein Belgier vorne ist, das hätte man vielleicht vermuten können. Aber ich glaube, der, den alle vermutet oder viele vermutet hatten, der ist nur auf Platz 2 gelandet, nämlich Wout van Aert. Aber natürlich, also tolle Leistung von Yves Lampaert. Also hätte ich nicht gedacht. Ich hatte ja gedacht, vielleicht hat irgendwie einer der Dänen nur aufs erste Zeitfahren trainiert und haut jetzt noch einen raus, um gleich am ersten Tag ins gelbe Trikot zu schlüpfen. Aber er hat, also tolle Fahrt von Yves Lampaert.
Ja, ich glaube, Mats Pedersen hat es versucht. Der rechnet sich, glaube ich, immer noch einiges aus. Natürlich auch vollkommen zurecht, ins gelbe Trikot zu fahren. Ist absolut prädestiniert für die Strecken, auch die jetzt kommen werden. Aber am Ende ist Yves Lampaert, der war super emotional, auch danach im Interview, man hat es gesehen, der hat dann geweint, nochmal gesagt, dass er eigentlich nur ein einfacher Mensch aus Belgien ist. Finde ich dann auch immer ein bisschen übertrieben, wie sehr drauf gedrückt wird, weiß ich immer auch nicht. Er ist schon auch ein absoluter Star in der Radsportszene. Er hat auch seine Saison irgendwie so ein bisschen jetzt rund machen können, nachdem er bei Paris-Roubaix ja schwer gestürzt war. am Zuschauer hängen geblieben war und da so ein richtig gutes Ergebnis verbannt hat. Ich glaube, vor allem für Quickstep ist es richtig krass. Wir haben die ja auch in der Vorschau so ein bisschen kritisiert. Ja, ja. Weiß nicht, was da los ist. Und jetzt alles vergessen. Ja. Erste Etappe haben sie letztes Jahr schon gemacht mit Alaphilippe und jetzt stehen sie auf einmal da.
Ja, super für Quickstep. Schon mal der erste Etappensieg in der Tasche. Natürlich wahrscheinlich schon enttäuschend für Filippo Ganna, oder? Wie siehst du es?
Ja, der hat sich auf jeden Fall mehr ausgerechnet. Ich habe es mir vorher nochmal angeschaut. Dieses Jahr war, er hat, muss ich nochmal nachzählen, 6 Zeitfahren davor jetzt gefahren. Dieses Jahr davon 5 gewonnen, einmal Zweiter.
Also ist jetzt auf Platz 4 gelandet, müssen wir nochmal kurz sagen, für die, die es nicht gesehen haben.
Also, ja, genau. Also er landet auf Platz 4, sein schlechtestes Zeitverhältnis, sagt natürlich auch schon mal einiges aus. Aber auf Platz 4 da zu landen, aber natürlich ist es für ihn enttäuschend. Er ist dafür angereist, bin ich mir ziemlich sicher, hier das gelbe Trikot zu holen. Und jetzt steht er da, hat weniger Chancen als jetzt zum Beispiel Mats Pedersen, der zwar schlechter im Zeitfahren war, aber der halt ein besserer Sprinter ist einfach als Filippo Ganna und der auch natürlich ganz andere Aufgaben hat. Lass uns aufs Gesamtklassement schauen. Das ist natürlich auch immer wichtig, jetzt bei so einem Zeitfahren mal zu gucken, ja, wie haben die eigentlich abgeschnitten.
Ja.
Was hast du da gesehen von den Jungs?
Naja, also erster Punkt natürlich wieder Tadej Pogacar, der wirklich ein ziemlich starkes Zeitfahren hingelegt hat. Auch Jonas Vingegaard gut abgeschnitten, 8 Sekunden hinter Pogacar. Roglic eine Sekunde, wenn ich es richtig sehe, hinter Vingegaard. Also dann dürfte ja jetzt die Kapitänsrolle geklärt sein.
Ja, sie haben es bei der, es war unglaublich, so eine unglaubliche Szene bei der Teampräsentation, wurde dann natürlich alle Leute haben nur Vingegaard geschrien. Und dann hat die Moderatorin, das ist auch eine ziemlich dreiste Frage, muss ich sagen, dann gefragt, ja, wer hat denn jetzt am Ende den Hut auf, wenn ihr beide dagegen entscheidet? Und dann hat Roglic das einzig Richtige gemacht, zeigt auch seine Klasse natürlich, dass er gesagt hat, natürlich Jonas Vingegaard, weil Vingegaard natürlich aus der Rolle auch überhaupt nicht mehr rauskam. Also der stand natürlich da, der war völlig überwältigt, da waren so viele Dänen.
Ja, das war wirklich krass.
Ist so jung, also dass da zum Glück für ihn hat Roglic da einfach aus der Patsche geholfen und so ein bisschen mit einem Grinsen gesagt, natürlich Vingegaard. Ja.
Also ich muss auf jeden Fall sagen, ich freue mich, dass Vingegaard und Roglic noch einigermaßen nah dran sind an Pogacar. Ich glaube, das könnte sich so auch durch die ganze Tour durchziehen, dass man immer hofft, dass der Abstand zu Pogacar nicht so groß wird, damit es noch ein bisschen spannend bleibt. Ich glaube, das kann man heute so mitnehmen.
Ja, ich glaube auch. Das muss die Hoffnung irgendwie sein. Ich glaube, richtig enttäuschend ist es für Geraint Thomas, der am Ende 25 Sekunden hinter Yves Lampaert und damit ja, circa über Kopfrechnen bin ich sehr, sehr schlecht, 20 Sekunden, irgendwie 18 Sekunden hinter Pogacar liegt. Und ich glaube, das ist ein Problem für ihn, weil natürlich ein Fahrer wie Geraint Thomas eigentlich sagen müsste, im Zeitfahren, da muss ich Zeit holen. Also weil am Berg wird er es nicht machen und da muss er Zeit holen.
Ja, Vlasov können wir vielleicht noch erwähnen, noch mal 6 Sekunden hinter Thomas. Also 31 Sekunden Rückstand insgesamt auf Yves Lampaert, ist, glaube ich, okay aus Vlasovs Sicht und aus
Bora Sicht. Da verschieben sich so ein bisschen auch die Ansprüche. Also aus jetzt für ihn und sehe ich gerade hier durch Zufall Louis Meintjes, wie es der nach da vorne geschafft hat auf Platz 24, nur knapp hinter Vlasov, ist mir vollkommen unklar. Also für Mass und sowas, da braucht man immer gar nicht drüber sprechen, wie weit die im Zeitfahren hinten sind. Aber ich glaube, für Vlasov ist es, sagen wir mal, völlig im Rahmen. Er ist jetzt 20 Sekunden dahinter. Im Zeitfahren ist er sowieso schlechter. Ich glaube, das ist allen klar. Und da sieht er dann einfach, sieht es dann so aus, ja.
Ja, vielleicht noch kurz aus deutscher Sicht. Lennart Kemner auf Platz 19, 25 Sekunden hinter Platz 1. Ich hoffe natürlich auf Lennart Kemner. Wir kommen später noch auf Fantasy, aber er ist auf jeden Fall in meinem Team vertreten. Ist, glaube ich, okay für ihn. Max Schachmann auf Platz 27 gelandet mit 37 Sekunden Rückstand. Und dann nochmal 3 Plätze dahinter Max Walscheid. Ja, also heute war jetzt auch nicht so viel zu erwarten. Für Walscheid stimmt, aber insgesamt war jetzt auch keine Sensation heute aus deutscher Sicht zu erwarten.
Dann lass uns auf die Kategorien schauen, die wir natürlich heute auch wieder mit aufnehmen werden. Ich muss leider schon mal verraten an der Stelle, dass es keine keinen Blick übers Lenkerband mehr geben wird dieses Jahr. Ist natürlich für alle uns ein bisschen schade, aber der Zeitaufwand ist einfach sehr, sehr groß für die Stories, die wir uns da raussuchen müssen. Und da versuchen wir ein bisschen runterzufahren und dafür trotzdem immer eine Folge mitzubringen. Aber unsere Kategorie der Ausreißer und Ausrutscher haben wir natürlich wieder dabei.
Ausreißer und Ausrutscher.
Simon, mit was willst du beginnen? Ausreißer und Ausrutscher.
Ja, sehr gerne. Für mich ist es beides in einem tatsächlich. Ich weiß nicht, wo du geschaut hast. Ich habe es auf jeden Fall bei der Sportschau verfolgt. Und für mich sowohl Ausreißer als auch Ausrutscher die Brille von Moderator Michael Antwerpes. Wo ich erst so dachte, ja, okay, ist irgendwie ganz cool. Und dann aber auch dachte, ja, vielleicht muss man sich irgendwann auch mal seines Alters gewahr werden. Also, es ist einfach zu viel Hipster für Michael Antwerpes. Es tut mir leid. Irgendwie ganz cool, aber nein.
Liebe Grüße gehen da nach Köln zu Heiko Wasser, ne? Wenn man ja, seines Alters nicht immer ganz bewusst ist. Ich habe noch einen Ausrutscher, der mir aufgefallen ist. Ich habe mir dann nochmal, um quasi so eine kondensierte Fassung zu bekommen, weil man da doch manchmal was verpasst, wenn man so eine lange Strecke sich anschaut, habe ich mir angegeben, YouTube, okay, Zusammenfassung, Zeitfahren. Mhm. Und dann ist mir als erstes die Zusammenfassung von den Kollegen von Eurosport aus Großbritannien entgegengekommen. Und die hatten leider ihre Zusammenfassung so früh hochgeladen, dass sie Yves Lampert überhaupt nicht da drin hatten. Also es war so ein Live-Zusammenschnitt mit dem Kommentar und da war Yves Lampert ist leider gar nicht vorgekommen, sondern das, die haben quasi nach Wout van Aert das Ganze beendet. Ich hatte auch das Gefühl, dass in der ARD, die haben erst auch gar nicht, oder sagen wir mal, die haben gar nicht so früh vor Zieleinfahrt Yves Lampert erkannt, dass der hier wirklich auf Siegkurs unterwegs ist, weil ich glaube, wirklich niemand damit gerechnet hatte, dass der hier so ein Ding abräumt.
Nee, das war tatsächlich für alle sehr überraschend, aber naja, müssen auch alle erstmal reinkommen noch in die Tour, glaube ich, so ein bisschen. Was mir noch aufgefallen ist, es war mal zwischendurch, war Bernd Arnold, der ja der Reporter ist, der immer unterwegs ist, dann zwischen den Teams, wurde noch mal kurz zum Bora-Bus geschickt, wo sich noch diverse Fahrer aufgewärmt haben und auf der Rolle saßen. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, welcher Fahrer es war. Auf jeden Fall haben sie noch versucht, noch ein Interview zu bekommen. Und einerseits dachte ich mir, ah ja, jetzt lass doch mal die Jungs in Ruhe da, wenn die gleich da auf die nasse Strecke müssen. Und dann hat er aber auch sehr respektvoll erst mit dem Pressesprecher kommuniziert, hat gefragt, ja, wir versuchen es jetzt mal. Der ist dann zum Fahrer gegangen, hat der Fahrer gesagt, nee, kein Bock. Und dann hat er gesagt, okay, ja, verstehen wir. Und Fabian Wegmann, der ja als Ex-Profi das nochmal besser nachfühlen kann, hat dann auch gesagt, ja, kann ich total verstehen. Also das fand ich irgendwie, ich fand den Versuch gut, aber ich fand es dann auch gut, dass alle akzeptiert haben, nee, der hat jetzt keine Lust mehr, ein paar Minuten vor dem Rennen nochmal ein Interview zu geben.
Ich glaube, das ist Zeitfahren halt auch nochmal was Spezielles. Also ich glaube, jetzt vor der morgigen Etappe, da kann man schön auch nochmal 5 Minuten vor Start nochmal Interview führen. Aber so ein Zeitfahren ist da natürlich nochmal was anderes. Wo du gerade gesagt hast, die Reporter auf dem Motorrad, da ist mir noch was eingefallen, sich seines Alters gewahr werden. Einer, der es nicht muss, Bradley Wiggins.
Natürlich.
Ich erwähne ihn hier jedes Mal. Er ist natürlich mein absoluter Favorit. Er darf wirklich alles. Er darf auch mit viel zu weit ausgeschnittenem Unterhemd und Lederjacke auf dem Motorrad sitzen und da seinen Senf oder seine Meinung dazu. Dann eine weitere Sache, die natürlich immer zur Tour de France wichtig ist, ist unser geliebter Blick auf den Look der Fahrer.
Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei.
Denn bei der Tour de France, da ist es ja immer so, alle Teams bringen irgendwie ein bisschen was Neues mit, viele neue Helme, Lotto Suda mit so merkwürdig türkisen. weiß ich nicht. Aber ob man die jetzt rausheben muss, das weiß ich gar nicht. Sondern ich glaube, Education First hat da mal wieder was vorgelegt, wieder in Zusammenarbeit mit Palace, einer Modemarke. Und das ist wirklich ein sehr, sehr wilder Look. Ich weiß nicht, Simon, ist es dir zu viel oder ist es schon so viel zu viel, dass es dir schon wieder gefällt?
Ja, ich würde, also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Es gab ja auch diese Woche so nicht Screenshots, aber so ein paar Fotos vom Dreh des neuen Barbie-Movies mit sehr bunten Outfits. Und daran musste ich ein bisschen denken bei Education First.
Ja, die haben auch natürlich auch sehr, sehr viel Pink da irgendwie drin. Und ja, es passt natürlich super. Ja, du hast recht. Aber an das, daran hatte ich gar nicht gedacht, an diese Assoziation. Was ich irgendwie am merkwürdigsten fand, waren die, also erstmal diese neuen Helme von Specialized. Die haben ja ein sehr, sehr großes Visier. Das sieht schon ein bisschen merkwürdig aus. Aber dann gab es noch ein Accessoire, das man eher vom Langlauf kennt, wenn irgendwo in der finnischen Tundra gefahren wird, bei minus 35 Grad, von Alexander Bolschunow kennt man. Das ist wie so ein Halstuch. Unten rum. Ich glaube, es soll zur Aerodynamik dienen. Ich konnte es jetzt irgendwie nicht rausfinden, was das soll, aber das fand ich sehr, sehr strange.
Wieso früher, also oder in so Comics, wenn jemand Zahnschmerzen hatte, so sah es ein bisschen aus. So einfach das Tuch ums Kinn und dann oben auf dem Kopf zusammengebunden.
Hatte ich auch auf Twitter noch gelesen, ich kann es leider nicht mehr rausfinden, wer das war. Der hatte noch dazu geschrieben, wenn ihr 5 Minuten vor dem Start der Tour de France noch die Weisheitszähne gezogen habt.
Genau.
Dann sieht es so aus am Ende, ja. Absolut. Ja, ist dir sonst noch was aufgefallen aus Stylegründen? Also Bernd Arnold hast du schon genannt. Eher durchschnittliche Leistung. Education First erinnert an Barbie und das will ich sagen, ja, dafür war es doch zu warm für so ein umschnallendes Teil da um.
Also das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist der Schirm, den Michael Antwerpes am Anfang hatte. Das war so, der war so durchsichtig und er ist ja dann auch irgendwann geflüchtet zusammen mit Rick Zabel unters Zelt, weil er auch erklärt hat, dann ist es zu laut unter diesem Schirm. Aber dieser Schirm sah auch irgendwie, also normalerweise würde ich jetzt denken, kriegt man so einen schwarzen Schirm in die Hand gedrückt, aber der war so oben so kuppelartig und durchsichtig. Also ich weiß nicht, wo er den her hatte. Ich will aber jetzt auch nicht die ganze Zeit auf Michael Antwerpes rumhacken. Das soll nicht falsch rüberkommen.
Bringen wir dich hier in eine unangenehme Situation, auf einmal nur noch auf Michael Antwerpes zu schimpfen. Ich weiß gar nicht, das sind diese stylischen Schirme, oder? Die man in New York trägt, wenn man
wahrscheinlich über den Broadway läuft. Zu wenig aus.
Ja, ich leider auch. Ich leider auch. Also, Zeitfahren ist beendet. Für erstmal eine lange Zeit. Wir werden wieder eins sehen an der vorletzten Etappe beim 20. Zeitfahren. Hat sich das für dich jetzt verschoben? Also ich bin so ein bisschen in die Tour de France reingegangen und habe gedacht, ja, Roglic, der ist im Zeitfahren, ist er dann doch noch ein Tick besser als Tadej Pogacar. Und wie bist du davon ausgegangen oder hat sich das für dich schon geändert?
Naja, das haben wir schon mal im Zeitfahren gedacht, dass Roglic besser ist als Pogacar. Und dann haben wir alle gelernt, dass das nicht so ist.
Auch an dem vorletzten Tag.
Ja, deswegen, ich habe es ja vorhin schon so scherzhaft gesagt, aber vielleicht ist dadurch wirklich schon bei Jumbo-Visma die Kapitänsfrage geklärt, weil Jonas Vingegaard einfach stärker ist dieses Jahr.
Ja, eine starke Sekunde hat er ihn abgehängt. Aber man muss auch wirklich sagen, ich finde es immer so erstaunlich, man schaut sich dieses Zeitfahren an und es sind so unterschiedliche Fahrertypen, die da jetzt vorne sind. Also ein Tadej Pogacar mit einem Wout van Aert oder einem Filippo Ganna zu vergleichen, wirkt ja beinahe absurd, wenn man denkt, es geht hier eigentlich nur um Maximalwatt, die irgendwie treten können.
Es ist immer auch ein bisschen was Spezielles beim Prolog, muss man natürlich sagen. Ich habe auch vorhin kurz überlegt, ob unsere Folge genauso kurz wird wie überhaupt die Fahrt der Fahrer. Also ja, ich glaube, klar, es ist immer viel Vorbereitung da, aber gerade auch auf so einem Kurs mitten in der Stadt, ich meine, du kennst dich ja in der Formel 1 auch ganz gut aus, so ein Stadtkurs ist vielleicht auch immer noch mal was Besonderes, vielleicht auch bei der Tour de France.
Ja, ich glaube schon. Also wenn man sich's gesehen hat, der Stadtkurs hat natürlich was anderes, ist vor allem verwinkelter und durch den Regen ist es natürlich noch mal schwerer. Ich glaube auch, dass man da heute richtig viel Mut mitbringen musste, wenn man gewinnen wollte. Also wir haben es auch gesehen. Einige sind auch geschotzt. Christoph Laporte, Stefan Bissiger, der sicher auch ein Mitfavorit ist für die Top 10 vielleicht war, die da hingefallen sind. Also
der auch sehr früh unterwegs war.
Ja, genau. Am Anfang muss man einfach dazu sagen nochmal, dass am Anfang war es wirklich am schwierigsten für die ganzen Fahrer. Dann lass uns, du hast es vorher schon gesagt, auf die wichtigste Kategorie in diesem Podcast schauen, auf unser Fantasy Game. Simon, wie hast du heute abgeschnitten? Hast du deinen Punkte-Score schon gecheckt?
Ich möchte nicht drüber reden, glaube ich. Nein, es war ganz okay. Die Zahl per se müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Aber so richtig erfolgreich war es auch nicht, weil ich hatte Wout van Aert, auf den habe ich natürlich gesetzt. Und das hat okay funktioniert, aber auch nicht so gut.
Ich gebe dir mal den Hinweis, wer es richtig gemacht hat, und das ist RBX. Jetzt ist es ein bisschen schwierig. Ich schaue hier schon seit ungefähr einer halben Stunde, aktualisiere ich immer wieder die Seite und die Punkte verändern sich die ganze Zeit, immer nach oben, was natürlich gut ist für alle. Der User RBX, der hat sich in beiden Ligen angemeldet, so muss man das ja nochmal sagen. Wir haben zwei Ligen, weil die eine schon voll ist, also die WhatsApp-2.
Ja, ich bin in der zweiten gelandet, ich war zu spät dran. Ja,
aber das ist die Wildcard-Liga, Simon, da kann man fast nichts falsch machen. Genau, also der hat richtig abgesahnt heute. Und der hat dann insgesamt, ist er auf die Punktzahl von 1680 Punkte gekommen, was ich ziemlich beeindruckend finde.
Das ist sehr beeindruckend.
Das sind 500 Punkte vor dem zweiten AECC Rider. Der hat das abgesahnt. Also der liegt sehr, sehr weit vorne. Ich selbst habe irgendwie durchschnittlich abgeschnitten, weiß ich nicht, 900 Punkte oder sowas habe ich gemacht. Knapp vor Bergi, das freut mich natürlich. Liebe Grüße an dieser Stelle.
Ja. Das ist eigentlich am wichtigsten.
Absolut, das denke ich auch. Aber es ist ja auch immer so die Frage beim Fantasy, selbst wer heute noch nicht dabei war, ich glaube, es ist noch ein guter Zeitpunkt, sich anzumelden. Man hat dann immer noch Zeit, die nächsten Etappen zu machen. Also die Liga WhatsApp-2022-Wildcards, da kann man sich immer noch anmelden. Also ich glaube, nach dem heutigen Tag hat man noch eine gute Chance, sich da irgendwie anzumelden und nochmal mitzuspielen.
Es ist auch noch Platz, sehe ich gerade in der
genau,
Liga.
Genau, da haben wir noch Platz. Sollte es die Wiedererwarten heute auch noch voll werden, dann machen wir natürlich auch noch eine dritte Liga auf. Und der Endsieger, der wird quasi durch am Ende gekürt zwischen beiden Ligen. Also man muss sich jetzt auch nicht in beiden Ligen anmelden, sondern wir vergleichen die Ligen immer und schauen dann, wer da vorne liegt, auch für den Tagessieg. Bei der Wildcards-Liga war es dieses Jahr Mogulek Rockets, der ist aber deutlich hinter dem Kollegen geblieben.
Ja, also auch starke Leistung, aber kein Vergleich.
Absolut kein Vergleich. Okay, dann lass uns auf die Etappe von morgen schauen. Ich glaube, so viel haben wir uns zum Zeitfahren gar nicht mehr zu sagen. Also du willst noch einen letzten Punkt machen, der dir noch aufgefallen ist.
Ja, ich würde dann auch Richtung morgen schauen.
Dann lass uns da drauf schauen. Morgen eine Flachetappe. So könnte man auf den ersten Blick denken. Also ist auch relativ flach. Dänemark hat auch erstmal gar nicht so viele Hügel, ein paar sind in der Mitte. Drei Bergwertungen der vierten Kategorie wird also zum ersten Mal morgen das Bergtrikot auch vergeben, nachdem es heute keine Bergpunkte gab. Also auch keine Chance für Fahrer wie Rick Zabel da am ersten Tag nochmal was abzusahnen, das Bergtrikot für einen Tag, sondern morgen muss man sich ins Zeug legen, in die Ausreißergruppe gehen und sich das holen. 202 Kilometer sind es von Roskilde. Ich glaube, da ist ein großes Festival, Simon. Du kennst dich doch mit Musik gut aus.
Das wollte ich gerade sagen. Das läuft nämlich gerade seit Mittwoch, soweit ich weiß, geht noch bis Sonntag. Das ist ein riesen Musikfestival und Roskilde ist wirklich ein kleiner Ort. Also ich war selbst noch nie dort, aber ich kenne ein paar Leute, die schon dort waren. Also das Roskilde Festival ist wirklich riesig. Da kommen also wirklich mal so geschätzt so 70.000 jedes Jahr dahin. Und jetzt kommt morgen auch noch die Tour. Also ich weiß. Die einzige Erklärung, die ich habe, ist, dass die gesagt haben, ja, jetzt ist auch schon egal, dann kommt ihr halt mit der Tour auch noch vorbei.
Jetzt kannst du
es alles egal sein. Das muss eigentlich völlig chaotisch sein. Ich kann es mir nicht anders vorstellen.
Lass uns mal schnell schauen, wer ist da morgen eigentlich da überhaupt? Das würde uns doch jetzt hier mal interessieren.
Beim Roskilde Festival? Ja, ich schaue jetzt hier dann. Also ich weiß, dass schon Dua Lipa war schon da.
Also morgen spielen dort Tyler, The Creator, The Smile. Und dann, ich bin leider nicht so gut in Musik, in Bands erkennen. Aber Tyler, The Creator, kennt man schon mal. Der wird aber Headliner sein. Ich vermute nicht, dass der schon spielt, wenn die Tour los wird. Auch wenn es natürlich lustig wäre.
Naja, ich glaube, der spielt erst, wenn hoffentlich alle schon weg sind. Also wer den noch mitbekommt, hat auch den Besenwagen mitbekommen.
Wahrscheinlich. Also von Roskilde geht's nach Nyborg. Dänische Aussprache, weiß ich nicht, ob ich das richtig gemacht habe. Das Entscheidende ist auch, dass es über eine sehr, sehr lange Brücke geht. Es geht rüber aufs Festland, Festland ist es ja oben auch, geht über diese Brücke, die ist knapp 20 Kilometer lang, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da rechnen natürlich alle mit Windkanten. Und nach dieser Brücke sind es nur noch 2 Kilometer bis ins Ziel. Und dazu muss man sagen, auch schon vor der Brücke ist es sehr, sehr windanfällig. Also ich glaube, die Veranstalter hoffen einfach nur, Wind, Wind, Wind und dass sich das ganze Rennen so ein bisschen zerbröselt.
Das war ja auch das, was Florian Nass im Gespräch mit euch auch schon angesprochen hat. Da hatte ich auch so den Eindruck, der freut sich richtig auf die Windkante auf dieser Brücke.
Es ist irgendwie immer so, wenn man Tour de France schaut, bei solchen Etappen freut man betet die ganze Zeit, dass es eine Windkante gibt, weil das natürlich immer eine geile Situation ist und für viel Drama sorgt. Oft ist es dann so, dass der Wind mittelmäßig ist, aber wer schon mal an der Ostsee war, der kann sagen, ja, der Wind ist meistens doch stärker und beeinflusst doch sagen wir mal, wenn man professionell Radfahren will. Eine Frage noch, komm, die müssen wir machen. Wen willst du morgen aufstellen? Wenn du jetzt die freie Wahl hast, wen muss man morgen zum Kapitän machen? Für Fantasy.
Naja, Mats Petersen wird auf jeden Fall motiviert sein. Das, also so viel kann man, glaube ich, sagen. Das könnte funktionieren, aber schwierig.
Ja, Mats Petersen ist ein Tipp. Natürlich auch wieder die gleichen wie heute. Also Wout van Aert, Mathieu van der Poel, das sind natürlich Fahrer, die man da irgendwie ranwerfen muss.
Also ich persönlich bleibe auf jeden Fall bei Wout.
Ja, ich glaube ich auch. Ich habe ihn heute auch schon zum Kapitän gehabt und ich gehe einfach mal davon aus, dass er es macht. Aber es gibt genug Fahrer. Also ja. Man kann auch die anderen Sprinter nicht außen vor lassen. Wir wissen auch nicht, wie stark der Wind ist. Ich glaube, das muss man abwarten. Lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall morgen früher einzuschalten als bei einer üblichen Flachetappe.
Ja. Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nicht auf den Wetterbericht geschaut. Das wäre natürlich auch noch interessant, wie das Wetter morgen wird.
Ja, das würde ich jetzt mal allen Zuhörerinnen und Zuhörern überlassen. Simon, wir können nicht alles liefern. Ja. Wir haben hier schon Festival-Tipps geliefert. Wir haben eine Analyse geliefert. Style-Tipps an Michael Antwerpes verteilt. Also sehr viel mehr
kann man auch. Die Strokes spielen übrigens auch noch.
Schau mal an. Dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Simon, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns mal wieder hier unterstützt hast und die erste Etappe
analysiert hast. Sehr gerne. Ich freue mich auf die Tour und auf den Tourfunk natürlich jeden Tag.
Du bist auch nochmal eingeplant, so viel können wir schon mal verraten. Also es wird nicht das letzte Mal sein, dass du hier dabei warst. Wie immer gilt, morgen kommt die nächste Folge. Wenn ihr irgendwie Feedback habt, wenn ihr Anregungen habt, was können wir nochmal besser machen, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder Twitter oder per Mail. Findet man auch alles digital. WhatsApp eingeben, dann findet man das. Und dann danke ich euch fürs Zuhören. Macht's gut.
Ciao.
What's up? Der Radsport-Podcast. What's Up ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.